Ja, ich, du, also ich, oh, ja.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Wahnsinn.
Oh, ist ja Wahnsinn, dass wir uns mal wieder sehen, hä?
Dass wir uns mal wieder sehen. Fisch vergiftet und Nasen verstopft.
Bist du jetzt auch wieder krank?
Aber egal, wir ziehen das durch. Ich, ja, Virus der Woche, wie ich schon sagte. Da kommt immer mal irgendwas. Kann sein, dass ich mich noch mal ein bisschen schneuze. Gut siehst du heute aus. Du siehst aus wie so ein rot-schwarzes Blättervinyl, was ich gerade in Auftrag gegeben habe.
Im Presswerk. Da hast du recht. Das ist eigentlich genau so ein Muster, wie da in diesem Vinyl immer drin ist. Das stimmt, ja. Es ist so skurril. Es ist wirklich so ein Hemd, wo selbst ich sage, es ist schwierig, das mit irgendwas zu kombinieren. Also da stoß selbst ich an meine Grenzen. Ich habe das angezogen, damit ich ein bisschen lebendig aussehe, weil ich bin immer noch ein bisschen...
Also Anfang, Mitte der 90er Jahre hätte das schon in der Disse für auf die Fresse gereicht, ne? Rot-schwarzes Anarchie, bist du eine Zecke.
Ach was, ist wirklich farbcode-mäßig hat es gereicht, ja?
Ja, gut, wenn man einen Grund sucht, ne, zum Prügeln.
Aber dann hätte ich ja schon für meine langen Haare auf die Fresse gekriegt.
Ja, wahrscheinlich. Das waren doch nicht solche Verbrüderungen wie heute, wo man ja gar nicht weiß bei einer Fascho-Demo, ob da Skater-Kids, Biker und Nazis zusammenmarschieren. Das ist ja alles ein bisschen vermischt. Also vom Habitus her. Was ist denn eigentlich bei dir, wir haben ja lange nicht geredet, aber Schnurrbart-Gate bei dir? Was war da los? Ja,
du hast jetzt gedacht, ich bin jetzt endlich auf deine Seite gerückt, auf die Seite der Bartlosen. Wie hat's dir denn gefallen? Oder gefällt's dir jetzt so wieder besser?
Ich finde dieses Drei-Tage-Bart-Zwischenstadium sieht gut aus gerade. Hm. Also nicht, dass du jetzt hier so eine Offiziersrotzbremse da irgendwie drunter hast oder wie du dich ja damals amüsiert hast, Schenkelbürste. Sondern.
Es funktioniert immer noch.
Das ist wirklich dead joke. Ganz, ganz tief aus der Kiste. Aber so 3-Tage-Bart kommt immer gut. Weil das ist, wirkt ein bisschen maskulin, aber trotzdem eher so jugendlich. Weißt du, das ist nicht so preußisch zurückgesetzt wie ein Oberlippenbart. Ich bin nicht so ein Oberlippenbart-Fan, muss ich ehrlich sagen.
Also tatsächlich, der Hintergrundgedanke war, ich habe einfach festgestellt, dass ich jetzt endlich mal ein Gesicht habe, nach Jahren des am Schreibtisch Sitzens und langsam vor mich hin Verfettens, habe ich wieder so Konturen und dachte, es wäre schön, wenn ich die irgendwie mal sehe.
Das ist aber das Hauptproblem für die meisten Leute, die dich mit Schnurrbart kennen, weil da auf einmal mehr Gesicht ist, ne? Zwischen Kinn, Mund und Nase ist da auf einmal Haut. Was haben die dem da was reingeklebt oder so? Das wirkt dann schon mal ungewohnt, ja. Ja,
ja nee, also es wurde auf jeden Fall sehr hart diskutiert und hat zu solchen Entrüstungsstürmen geführt, dass ich es einfach komplett sein gelassen habe. Meine Mutter hat gesagt, sieht nicht gut aus. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Meine Mutter sagt mir, Kind, dein Gesicht ohne Bart, also so wie Gott beziehungsweise Alter. Ich dich schuf, sieht nicht so gut aus, wie wenn du Teile davon versteckst. Na, herzlichen Dank.
Ja. Also du hast ja schon in so ein paar Andeutungen mal erzählt, was deine Mutter so alles für dein Selbstbewusstsein nach vorne gebracht. Scheint ja eine gute Mutti zu sein, aber so in Sachen Typberatung hat sie da schon eine ganz ehrliche Ader, oder?
Da hat sie auf jeden Fall einen starken Einfluss. Auf jeden Fall war sie ja jetzt letztens bundesweit in den Schlagzeilen, meine Mama. Was? Hast du das nicht mitgekriegt? Nicht in der Thüringer Allgemeine mal irgendwie geblättert?
Geht's wieder um Funkmasten in Nemsdorf oder was ist
Nein,
da los?
Also wirklich, es ist so skurril. Ich war vor... tatsächlich, das ist schon wieder 3 Monate her, war ich beim Podcast OKF, Ortskontrollfahrt.
Ja,
ja. Hab ich mitbekommen. Das wird von der DPA produziert. Heißt, dass offensichtlich ganz wildes Marketing für diesen Podcast existiert durch DPA. Und die da eine Schlagzeile rausgelöst haben, um das dann über den DPA-Verteiler in alle Regionalzeitungen Deutschlands zu transportieren. Und da war dann die Schlagzeile, die wirklich überall in ganz Deutschland, wirklich, also im, was für sich im Lippischen Anzeiger und so dann stand. YouTuber Alexander Prinz hört bei Modeberatung auf seine Mama.
No, was hat deine Mama da gesagt?
Die war stolz wie Bolle, das sag ich dir.
Mega, Alter, das ist, glaube ich, von einem, Alter, hört auf seine Mutter, das ist schon.
Der Wunsch, der finale Wunsch, den jede Mama hatte.
Kann ich als Elternteil absolut nachvollziehen. Hört auf seine Mutter. Also, weil im Endeffekt so als hinterletztes, allerletztes, vorgeschaltetes Ventil und Korrektiv Gültigkeit zu besitzen, ist, glaube ich, für eine Mama ganz groß, ne? Und das ist ja auch das, was eine Mama als erstes im Sinn hat, ne? Wie ziehe ich das Kind aus, was so an? Was sollen denn die Leute denken? was sollen denn die Leute denken? Es ist ja doch ein kleines Spiegelbild von einem selbst, ne? Insofern ist da der lange Arm der Mutter. da hat Freud wohl recht gehabt irgendwie.
Naja, ich finde das schon richtig. Man kann ja nicht bei allem irgendwie auf sich alleine gestellt sein im Dschungel des Alters.
Du sei froh, da können sich auch Schlagzeilen verselbstständigen bei der DPA, das ist ja wirklich eine Seuche, ne? Also gerade diese kleinen regionalen Zeitungen oder so, da wird ja wirklich 1:1 Copy-Paste die DPA-Meldung als Artikel abgedruckt.
Genau.
Sei froh, dass da nicht irgendwas mit Ödipus oder so in der Überschrift gelandet ist, wenn du deine Mutter erwähnst. Das ist ja heute in Medien, ne?
Aber ohne Scheiß, da habe ich mal wieder die Macht der Verzerrung bemerkt, ne? Also weil das Thema dieses Podcasts hat natürlich rein gar nichts damit zu tun, ist ja kilometerweit weg gewesen, dieses Gespräch von dem, was dann als Schlagzeile zu diesem Podcast veröffentlicht worden ist.
Also ich hatte so wahrgenommen, das ging es eher auch wieder um die ostdeutsche Komponente,
genau,
eher so, ne?
Da geht es so ums Aufwachsen.
Wo du ja auch Expertise dazu hast, ja.
Genau, aufwachsen in einem stinklangweiligen Landstrich, das ist meine Expertise und darüber habe ich gesprochen und offensichtlich war das Einzige, was interessant war, zu berichten. Ja, aber es ist wirklich interessant, wie da Leute sich Schlagzeilen raussuchen, um dann auf etwas zu verweisen.
Die wissen halt, was verfängt, ne? Die tausendste, also keine Ahnung, dass du einen Softdrink rausgebracht hättest oder irgend so Quatsch. Das ist ja bei irgendwelchen Internet-Celebrities jetzt das tägliche Geschäft bei der DPA in irgendwelchen Schlagzeilen oder welche Tiefkühlpizza da jetzt gerade wieder tief liegt oder hast du nicht gesehen oder bei irgendwelchen Hip-Hoppern. Hört auf seine Mama. Das ist doch auch ein ganz starker Wegweiser dafür, welchen Stellenwert du in der Medienlandschaft mittlerweile hast, ne? Weil das ist ja wirklich eine bunte Schlagzeile eigentlich fast, ne? Gala.
Was doch soll das jetzt heißen, Mike? Was heißt denn das jetzt?
Du in einer Überschrift mit einem Fakt, mit einer Neuigkeit erwähnt zu werden, ohne dass eine Erklärung mitschwingt, wer das eigentlich ist, so richtig, ist schon nicht schlecht.
Ja, aber dass es jetzt so eine Gala-Note hat, was sagt das uns, Mike?
Dass du bekannt bist. Und solche Kaliber von Überschriften, die setzen erst ein, wenn es einen Haufen Leute das interessiert. Das ist tatsächlich so. Also muss man dann schon sagen, also da muss man auch mal ein bisschen, du selber kannst dafür kein Auge haben, weil du kommst dir immer vor wieder.
Ich hab sowieso nur ein Auge für mich, Mann. Was?
Du kommst dir sowieso vor wie der gleiche Quackbüttel wie von vor 10 Jahren, ne? Aber das ist schon, da merkt man an solchen Dingern, ob's aufwärts oder abwärts
geht. Ich glaube, wenn solche Gala-Schlagzeilen über dich veröffentlicht werden, dann geht's eigentlich nur noch abwärts, oder?
Nee. Wer zum Beispiel schrottet sein Vierer BMW oder irgendwie, schrottet wieder mal ein Auto oder...
Das fände ich super lustig, wenn's noch nie passiert wäre.
irritierende Neuigkeiten über die dunklen Ecken auf dem Sternklang-Festival oder was weiß ich, irgendwelche solche verfänglichen Sachen, ne? Das ist ja, das ist doch Streichelberichterstattung, das ist doch schön. Und selbst die, die dich nicht kennen, Moment mal, hört auf seine Mama, da ist denn das? Da geht einem doch das Herz auf. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Gut, aber haben wir dich jetzt genug dein Ödipus-Komplex hier massiert? Sorry.
Ja,
aber finde ich toll.
Aber was du nicht ganz so toll fandest, weil wir haben ja so ein bisschen indirekte Kommunikation gehabt die letzten Tage, wo wir abwechselnd krank waren. Also diesmal muss ich es an dieser Stelle mal sagen, der Grund, warum dieser Podcast gerade mal wieder pausiert hat, diesmal war ich zweimal in Folge krank, tatsächlich. Das, also weiß ich nicht, das passiert auch relativ selten, aber diesmal hat es geklappt. Wir hatten eine indirekte Kommunikation, weil ich zwischen diesem zweimal krank sein spontan überlegt hatte, einen Pub zu kaufen.
Ja, was macht man sonst vom Siechenbett aus, ne? Aus der Matratzengruft, wie Heinrich Heine es bezeichnet hat, kaufe ich halt mal einen Pub. War das wenigstens in Irland oder in Großbritannien wenigstens?
Der schönste Pub in Halle tatsächlich. Und ich habe die dumme Befürchtung, dass der jetzt einfach vor sich hin zugrunde geht und dann zu einer Shisha-Bar wird, wenn das jetzt keiner übernimmt, der da irgendwie eine Vision dafür hat oder tatsächlich einen Schlachtplan, wie er das Ding wieder aus dem Dreck zieht, den Kern.
Vielleicht wird es auch ein schöner Handyshop oder ein Back-Schnellshop oder irgendwie sowas, was die Innenstädte vermcdonaldalisiert oder wie heißt das Wort? McDonaldisierung der Umwelt.
Vermcdonaldisierung der Umwelt. Interessant, das schreibe ich mir in meinen Thesaurus. Also in Halle gibt es entweder die Möglichkeit Döner, Barbier, oder Shisha-Laden. So. Und
ja, Barbier ist auch groß dabei, das stimmt.
Und vom Besitzer weiß ich ja, dass sich da schon welche für das Thema Bar beworben haben. Und er das abgelehnt hat, weil er da auch keinen Bock drauf hat. Der Punkt ist...
Das ist der Immobilieneigentümer sozusagen.
Nee, es ist tatsächlich auch nur eingemietet, aber der dem sozusagen...
Der Pächter.
Der Pächter. Genau, der dem... quasi die Intarsien im Grunde gehören. Ja. Dementsprechend hätte man sich
das Inventar heißt das.
Ja, wir sind nicht in der Kirche, ich weiß schon. Das Inventar. Ja, also auch mit Gastroküche und so, alles gar nicht so schlecht. Das ist vor 10 Jahren erst für 350.000 überarbeitet worden. Es sieht echt schön aus, also wirklich ganz schicker Laden.
Auch Dunstabzug, alles super geregelt, übers Dach. Also das ist schon fett, ja. Also das ist ja das größte Problem immer bei Gastroimmobilien, das erstmal für einen Gastrobetrieb so fit zu machen, dass da alle Behörden mitspielen.
Also das Einzige, wo es vielleicht irgendwas zu diskutieren gibt, wäre die Verputzung der Lagerräume im Keller. Das müsste vielleicht noch irgendwie, also will jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen. Alles in allem sah das wirklich nach einem sinnvollen Thema aus. Es ist auch online inseriert, ne? Gibt es ja so Portale, wo man das einsehen kann. Kostet auch nicht die Welt, ja. Also geht da um 50.000 Euro am Ende für einen Pub, der 85 Sitzplätze drin und 120 Sitzplätze draußen hat. Also an und für sich eigentlich rein rechnerisch denkbar. Allerdings für mich in meiner jetzigen Situation, ich glaube...
Also wenn du da mehr als Investor sein willst, halte ich das für absolut illusorisch.
Ja.
Also mehr als eine Kontoüberweisung wirst du da zeitlich nicht stemmen können.
Das ist korrekt. Und alle, die ich im Blick hatte und die theoretisch auch in dem Bereich erfahren sind und Bock drauf haben und auch bereit waren, selber was hochzuziehen, ehrlicherweise, also ich kannte ja so ein paar Leute, die da in Frage gekommen wären, für die war das jetzt auch alles zu spontan und am Ende des Tages auch zu viel, weil es ist ja schon ein großes Objekt. Ja, wenn du bei einer Vollauslastung
im Sommer
200 Leute da in der Bude drin haben könntest, das ist schon viel. Ja, und auf der anderen Seite musst du aber, damit das Kostendecken funktioniert mit 5 Mitarbeitern, musst du halt 60% Auslastung in der Bude drin haben, schon irgendwo, ne, mal über den Daumen gepeilt. Ich weiß nicht mehr, ob das in Halle realistisch ist, so, weil die Jugend auch nicht mehr.
Ja, es kommt aufs Preisniveau an, welche, ja, welche Auslastung du brauchst, ne? Aber klar, das ist schon, es ist ein, ich wusste nicht, dass das so ein Riesenobjekt ist, ne? Also, das ist schon, sonst hätte ich dir noch was ganz anderes geschrieben. Da hätte ich nicht nur, was habe ich geschrieben? Bist du wahnsinnig oder? Ja,
dann hättest du geschrieben, du hast doch da eine, darf ich mich beteiligen, hättest du dann geschrieben.
Nee, also ganz, ganz im Ernst, das ist, da kannst du auch Elon Musk anrufen und dein Geld in eine von seinen Raketen stecken und in ein schwarzes Loch schießen. Das ist mir wirklich, also du kannst da sehr, sehr reich werden, wenn du dich komplett selbst aufgibst und da einen Treffer in der Gastronomielandschaft erntest, aber es ist ja auch nicht umsonst für so einen erschwinglichen Preis zum Verkauf.
Ja, ja. Ne? Klar. Also ich hatte da noch ein paar andere Pläne damit, aber ich sag mal, das kommt jetzt alles irgendwie ein Jahr zu früh, als dass ich mich diesem Projekt widmen könnte. Ja, weil man mit einem Pub natürlich
auch... Also du kannst dir absolut, absolut sicher sein, dass in den nächsten Jahren wird es einen Zeitpunkt geben, wo du entsprechende Leute um dich hast, einen entsprechenden Zeitpunkt, entsprechende Pläne und die Situation, wo das perfekt gewesen wäre, sowas zu finden. Und du wirst dich ärgern, dass du es damals nicht gemacht hast. Da kannst du dich jetzt schon drauf vorbereiten. Ja, schön, das wird garantiert zu sein. Ist aber besser, als in einem vor- oder nachgelagerten Zeitpunkt dich zu ärgern, dass du es gemacht hast.
Ja.
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 Insofern, die Sachen, die man nicht gemacht hat, die bereut man immer am härtesten. Obwohl es einen vielleicht auch vor irgendwas bewahrt. Ne? Also ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten, hat meine Mutter immer gesagt. Insofern, du kannst doch, du hast doch noch ganz viel Wachstum auf anderen Gebieten vor dir. Nicht nur unter der Nase mit dem Oberlippenbart.
Naja, mal sehen, wie sich das alles entwickelt hier. Das ist ja keine besonders stabile Zeit. Das ist ja auch nochmal so der Punkt, ne? Willst du dir einen Pub ans Bein binden, wenn du spontan Deutschland verlassen musst, ne? Das ist natürlich auch wieder so. Ne? Um jetzt mal wieder auf die ernste Schiene zurückzukommen, nicht schon wieder die FDP-Investment-Haie hier, wie aus der letzten Folge.
Was? Liberal? Libertäres? Dumm Gequatsche, nee, irgendwie so ein Satz ist da bei mir
hängen. Ja, irgendwie sowas.
Ja, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Also das kann man schon auch so bezeichnen, auf jeden Fall. Aber also das ist ein Haufen Verantwortung. Also allein, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wo man so viel zuverlässiges Personal finden soll. Ist das ein Pub, was gerade läuft im Betrieb? Oder? Ich meine, ob das im Betrieb ist, ist geöffnet oder?
Ja, das ist schon im Betrieb, aber so, naja. Nicht mehr unter Volllast. Das ist ja auch der Punkt, warum der das jetzt abstößt. Ja, man kann schon mit Internet, Magie und Community-Firlefanz kann man schon echt viel machen, ne?
Ja, klar.
So, klar. Aber also, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht weiter drüber nachdenken, Mike. Das gibt so Sachen, ne? Also, auf
gibt's
der einen.
Da eine Bühne, also, da können wir ja zweimal im Monat auftreten als festen Termin.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Location für Monomann.
Mit einem Podcast so.
Was willst du mit Podcast?
Ja,
so Podcast-Bühne?
Ich habe jetzt nicht von der Band geredet. Nee, ich meinte so als stetiges, auch als Heim deiner medialen Betätigung, die vom Publikum stattfinden.
Das wäre ja auch der Gedanke gewesen, ne? Also, dass man zum einen eben die Location einfach als Hintergrund für Teile von meinen Videos macht, um das zu etablieren. Dann halt als Auftrittsfläche für die Künstler, die ich ja mit dem Festival sowieso in Verbindung habe. Dann die ganzen Connections da mit der Kartenspielbereich. Weißt du, ich habe ja auch ein Kartenspiel entwickelt, das ich irgendwann mal noch rausbringen will. Und dann kann man da Lesungen machen, weil es kommt ja auch noch ein Buch dieses Jahr. Also so ein Dreh- und Angelpunkt für diesen ganzen Quatsch, den ich so mache, das wäre schon geil gewesen. Ne? Aber nebenbei muss es halt auch noch ein Pub sein. Und in echt laufen. Ne, das.
Ja, das, also wie gesagt, so als kulturelles Headquarter eher im Sinne von einem Club, einen Schließ- und eröffnbaren Barbetrieb hat sozusagen, klingt das als Konzept schon viel, viel besser für mich als wie ein Pub, wo du bei der Größe, was weiß ich, wie viele Angestellte auf der Payroll hast, ne? Und das kannst du vergessen, also das frisst dich auf, die Fixkosten dann, die du da generierst.
Ja, aber dann ist natürlich wieder was Saalmäßigeres besser, da kriegst du mehr Leute rein. Also mehr Leute an eine Stelle, wo sie gleichzeitig eine Bühnensituation sehen können.
Ja gut, klar. Ja. Und da kann man sich auch reinmieten. Ne? Ja, gibt eben ja Leute, die das vorhalten und machen ja andere Künstler und Produktionen auch nicht anders.
Ja, da gibt es eben diese armen Schweine, die den Bums mal gekauft haben und jetzt nach Leuten wie uns suchen, die sich dann nur reinmieten. Weil sie sich den Ärger nicht antun wollen.
So, das Bild des armen Schweines verfliegt dann bei mir immer, wenn ich sehe, wie viel die Leute saufen am Abend und die Typen haben den Verzehr auch noch, ne? Deshalb ist es natürlich als Band auch immer ganz verlockend, sich irgendwo reinzumieten, wo es A, keine Merch-Konzession gibt und kein Barbetrieb oder irgendwas, ne? Wo du das wirklich selber in der Hand hast, ist natürlich dann der Jackpot.
Libertäres Dummgequatsche wieder. Das ist ja unglaublich.
Gut, aber wem erzähle ich das? Du bist ja hier der Veranstalter, Hai, von uns beiden.
Hai? Wieso? Ich bin, also mit den paar Leuten, die zu mir kommen, das ist ja, da könnt ihr ja einen Boden mit aufwischen.
Ach. Ja, naja, mal gucken. Vergleichen wir mal in 5 Jahren. Ja. Wenn du an die Niederburg 3 Höfe dran gebaut hast.
Ja, was ist jetzt eigentlich das erste Promo-Foto jetzt hier 2025, habe ich gesehen, im Toten Wald mit Stümpfen vor euch. Was ist die Message?
Nix, wir haben uns einfach in der Natur fotografiert. So sieht's halt aus, ne? So sieht's halt aus. Ja, also so langsam wollen wir jetzt mal den Promo-Reigen eröffnen. Ne? Und da fand ich das eigentlich als ein ganz gutes Startbild. So, ne? Glaube ich, ganz gut an.
Ich dachte, die Message ist da in dem Sinne irgendwas in Richtung Wald sterben oder dass das irgendwas mit. Also, mit, ne, der Wald sieht ja schon irgendwie desolat aus. Ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie noch ein paar Sprüche klopfe, so. Ja, das ist aber ganz schön stumpf, was ihr hier postet. Haha, oder. Egal.
Hat wirklich noch keiner gemacht.
Ja, aber ich habe es dann gelassen, weil ich mir dachte, ich muss ja eure Karriere nicht auch noch torpedieren.
Du, ein Posting von dir ist immer sehr willkommen. Du weißt das doch. Du weißt nur, dass es zu viel wert ist, um es bei uns zu hinterlassen.
Jetzt unterstellst du mir aber wieder libertäres Getue hier.
Ja, du weißt doch, wie das ist mit dem Reichweitenpenis, ne? Als der mit der größeren Reichweite so wenig wie möglich da mit dem Gesicht von den Loweren rumfuchteln. Das färbt nur ab und bringt nur dem Angepissten was.
Ja, also das würde ich so ja nicht unterschreiben.
Oder Angefrotzelten, sagen wir mal.
Weil wenn ihr jetzt ja nach, was weiß ich, nach Brasilien fahrt, dann kennen euch Leute und wenn ich nach Brasilien fahre, kennt mich niemand. Also würde ich mal behaupten, eure Reichweite ist mehr als.
Ja,
mehr.
Gut, also wenn du das jetzt weltweit, ich war neulich wieder erstaunt, also da sind ja auch bei Instagram, wenn du schaust, deine Top-Städte oder so, da, wenn dann so Santiago de Chile als zweite Stadt gleich nach Berlin auftaucht, ist schon eigentlich ganz cool, ne? Also, dass du da wirklich so international und nicht wie bei allen anderen, so Berlin, Hamburg, München, so dieses normale runterratterst, sondern da so eine internationale Geltung auch in den Statistiken ablesen kannst, das ist cool, ja. Das,
wusstest das du, schon. Dass es in Chile auch einen Bismarckturm gibt?
Nee, aber ist ein Bismarckturm, ein also Bismarckturm. Die Art von Leuten, die ins Exil gegangen sind. Ja, gibt ja einige, die vielleicht einen Bismarckturm errichten würden, aber waren das von Aussiedlern oder warum war das so?
Naja, also Bismarcktürme sind ja eigentlich vor Ende des Reichs gebaut worden, deswegen kann das damit eigentlich nicht zusammenhängen. Warum der konkret da ist, weiß ich nicht, aber es gibt auch einen in Papua-Neuguinea.
Gut, ein Bismarck-Archipel bestimmt.
Richtig,
oder?
Ach schön, ja, herrlich.
Ja, das weiß ich, ja, das weiß ich. Aber jetzt.
Das sind die am weitesten entfernten.
Ja. Naja, da waren wir ja auch mal unterwegs. Wird da nicht immer noch irgendwo bei irgendwelchen Anlässen die Nationalhymne gespielt?
Das tatsächlich sind die Bismarcktürme dafür gebaut worden, dass zum 1.4. ein Leuchtfeuer in ihnen entzündet wird. oder auf ihn.
Was ist am 1.4.? Ist das ein Geburtstag von,
von Otto von Bismarck?
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Am 1.4.
Genau.
Mhm. Also, hast du deiner Community Aprilscherze zugemutet? Hast du da irgendwas gebracht?
Um Gottes Willen, nee. Also irgendwie, das war, also am Anfang des Internets war das alles irgendwie noch so lustig, aber so langsam hat sich das, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie ein bisschen abgewetzt. Habt ihr was gemacht?
Wir machen das nur, wenn uns was wirklich Cooles einfällt. War aber dieses Jahr durch die ganzen Arbeiten, die man so jetzt wegen der neuen Platte um die Ohren hat, ist da jetzt nichts richtig Cooles eingefallen, was man hätte posten können. Ne?
Na, lieber ein Bild mit Stümpfen. Naja.
Also es war ja am 2. April. Ne? Also jetzt am 1. April mit sowas rauszugehen, da suchen dann die Leute irgendwo, wo soll denn jetzt der April-Scherz sein? Gestern habe ich einen coolen April-Scherz noch gelesen. Es war wirklich so eine richtig ernst geschriebene Meldung, dass Morrissey jetzt eine The Cure Coverband gegründet hat.
Ah ja.
Das fand ich wirklich richtig cool und sich selbst The Real Robert Smith nennt.
Ja. Genau.
Ja, fand ich. Also hätte ich gern den trockenen Kommentar von Robert Smith dazu gehört. Wenn das Wirklichkeit gewesen wäre. Der ist ja da immer für coole Sprüche bekannt. Sehr, sehr cooler Typ. Ja, nee, April-Scherze ad acta. Machen wir wirklich nur, wenn uns was Cooles einfällt. War dieses Jahr leider nicht der Fall. Wir haben in den vergangenen Jahren mal so eine Grafikübersicht gemacht, zum Beispiel mit einer Wiederveröffentlichung von einer Platte mit uns, wo es 110 Vinylfarben gab oder sowas. Mit der inklusive Bestelllinks und so. Bei verschiedenen Händlern. Es war schon lustig, ja. Aber sorgt dann natürlich auch wirklich komplett für
Und was passierte dann?
Es gibt wirklich Leute, die haben das so dermaßen null auf dem Schirm, ne? Und steigen dann so komplett darauf ein. Also sowohl positiv, negativ, wo kann ich das kaufen? Laberababer, gibt es da ein Gesamtpaket, was angeboten wird? Oder Wahnsinn.
Ja, und da habt ihr euch dann gedacht, na gut, dann sollten wir wirklich 100 verschiedene Farben für unsere Vinyle rausbringen.
Wahrscheinlich, also demnächst wird es vielleicht Bands geben, die das machen. Also, wenn ich sehe, was wirklich eine Seuche ist, würdest du dir bei einer Band, die du sehr verehrst, ein Upgrade für ein Meet and Greet kaufen?
Ist das dann mit Happy End oder was?
Keine Ahnung, wo würdest du dir das Happy End dann holen? Bei irgendeiner Dwarf-Metal-Band bestimmt, nee. Oder? Irgendwelche haarigen Männer. Ich weiß es nicht.
Nee, aber also heißt das jetzt ein Upgrade für ein Meet and Greet oder das Upgrade, also du hast schon das Meet and Greet und dann gibt's noch ein Upgrade
nee,
dazu.
Ach so, meinst du das? Nee, das Meet and Greet ist das Upgrade, ja. Sorry. Das klang jetzt so nach OnlyFans, ja, stimmt. Weil ich finde das irgendwie als Fan von Musik fürchterlich. Ich finde das fürchterlich, dass da Bands irgendwie ihren treuesten Fans 100, 200 Euro, was weiß ich, aus der Tasche ziehen oder bei großen Bands noch mehr, bei kleineren Bands ein bisschen weniger, um mal die Hand zu schütteln und irgendwie ein Selfie zu machen oder so. Ne? Also ich kann das aus Fansicht total gut verstehen, dass man das machen will. Man möchte die Leute ja auch mal irgendwie treffen, aber es ist ich finde das ultra beschissen. Das ist für mich wirklich der Unterschied, sag ich immer, zwischen Liebe, echter Liebe und Prostitution. Also.
Ja, aber lass doch mal bei den Investitionsmöglichkeiten bleiben. Wie wär's, wenn wir eine Website eröffnen, die Only Bands heißt, wo man eben diesen direkten Kontakt zu den Fans sich vergolden lassen kann, Mike? Das klingt
auch gut. Only Band, ja, es gibt aus Schweden eine Initiative, das war vor einiger Zeit Bandbond hieß die. Das sollte so den direkten Kontakt zwischen Bands und Fans herstellen, ohne diese ganze Meta-Quatsch dazwischen. Hat leider nicht so gezündet, war ein sehr, sehr geiles Konzept, fand ich. Also ist auch sehr ambitioniert als Startup da reingegangen. Weiß nicht, was da draus geworden ist, muss ich mal gucken.
Im Grunde gibt's ja Patreon und mit Patreon kann man ja dahingehend schon einiges machen. Und es gibt ja viele Künstler, die über Patreon sich Dinge finanzieren, die als normale Künstler nicht möglich wären. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo fast nichts sich mehr lohnt, ist das die einzige Art und Weise, überhaupt noch Geld zu verdienen. Und ich glaube, solange es die Fans gibt, die das Geld dafür bezahlen wollen, beziehungsweise die sich eben genau das wünschen und sich entscheiden, na, Angebot und Nachfrage irgendwie. Das,
ja, also.
Also, dass man das aus seiner eigenen Perspektive mit, also, ne, dass dann so ein paar krummelige Thüringer keinen Bock haben, sich für ein Meet and Greet bezahlen zu lassen, das kann ich sehr gut verstehen, weil ich hätte auch keinen Bock drauf. Dass aber beispielsweise Nergal bestimmt bereit ist, seine Sackhaare zu verkaufen, falls man ihm die Möglichkeit
gibt. Wenn sie nicht in seinem Barbershop abrasiert wurden. Ja, exakt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Behemoth sowas machen, aber es ist halt in der Metal-Szene mega weit verbreitet, sowas, ne? Hast du schon mal Meet and Greet gemacht für Communities, heißt, hast du ja eigentlich ständig auf dem Sternklang, ne? Sozusagen. Das Sternklang ist ja ein großes Meet and Greet sozusagen.
Was ja im Grunde bezahlen sie ja dafür, auf dem Meet and Greet namens Sternklang zu sein, ja, so indirekt. Nee,
ja, also nein, die bezahlen ja für das Festival, aber du rennst ja rum und jeder kann mit dir reden, wenn er möchte. Ne? Das ist ja im Prinzip.
Naja, ich bin da zum Arbeiten, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da entspannt bin.
Nein.
Nur wenn du
rennst da nicht mit dem Sonnenschirm rum und bist da ansprechend. Du hast immer sehr entspannt gewirkt, das stimmt, ja. Aber mich regt das, also es ist ja auch für Bands gibt's kaum eine beschissenere Situation als Meet and Greet, ne? Du stehst da mit einem Raum voll Leuten, die du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gesehen hast.
Und nie wieder sehen wirst.
Die keine Fragen haben.
Die sich ja nicht trauen.
Die so, denken, ne? Du hast da irgendwas vorbereitet, du machst einen Unterhalter. Kennst du das nicht auch? Du stehst da mit einem Pulk an Leuten rum und du musst das Gespräch am Laufen halten.
Das ist aber immer bei jedem Menschen, den ich begegne, der mich kennt. Immer.
Dass du das Gespräch am Laufen halten
ja,
musst.
Ja, absolut. Das ist völlig skurril.
Okay.
So, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, die meisten sind dann auch schnell wieder weg, aber es gibt so Leute, die stehen dann so da und starren dich an und du musst dann aus Verlegenheit versuchen, ein Gespräch zu führen.
Ja genau, woher kommst du, was machst du und das ist ja jetzt soll überhaupt nicht despektierlich den Fans gegenüber, die Situation ist ja völlig verständlich, aber es ist eine komplett unentspannte, beschissene Situation.
Nee, ich gehe doch nicht zu irgendjemanden und starr den an. Also jetzt muss man mal ganz kurz, weil man einen Schritt zurücktreten. Ich weiß, dass du deine Fans nicht beleidigen willst, aber das macht man nicht. Also egal, was das für ein Mensch ist, du stellst dich doch nicht neben den und starrst den an und erwartest irgendwas von dem.
Anstand, das hatten wir bis jetzt. Also ich habe das immer eher so als Schüchternheit, Verlegenheit wahrgenommen. Also jetzt so ein Anstand im Sinne von, boah, ey. Also ich glaube jetzt, solche Vibes kommen bei uns eher nicht auf. Vielleicht denken sich die Leute eher, oh Mann, ich weiß es nicht, statt boah, ey. Aber, also wie gesagt, dann ist es, was weiß ich, wenn du im Freibad auf dem Fünfer stehst und willst gerade eine.
Der semantische Unterschied zwischen boah, ey,
oh
und
Mann, ja, ja. Nee, aber ich sag, ich bin auch schon angequatscht worden, da stand ich im Freibad auf dem Fünfer und wollte gerade eine Arschbombe machen und das ist ein viel lockeres Gespräch.
In meiner Dreiecksbadehose.
In meiner Dreiecksbadehose, natürlich, sonst tut's ja nicht weh. Wobei Shorts wäre klatschen bei der Arschbombe, muss man ehrlich so sagen. Und dann unterhält man sich mal 5 Minuten und dann sagt man, du, sorry, ich muss los, hab meinem Sohn versprochen, der wartet da unten, ich mache jetzt eine Arschbombe. Ist halt viel cooler, ne? Ist jetzt nicht die Situation für ein Selfie, weil man da kein Handy irgendwie dabei hat, aber mich von einer scheiß Fototapete von einer Band mit einem Lächeln aus dem Tiefkühlfach fotografieren zu lassen und 2-3 Plattitüden abzubekommen und ich weiß nicht, das ist das Geld einfach nicht wert als Fan. Da kann ich wirklich immer nur an jeden appellieren, ey, mach das nicht. Das ist wirklich der Tod des Fanseins, finde ich.
Ich glaube, das ist aber abhängig davon, wie nahbar eine Band überhaupt noch ist. Ja, also du Weltstars kannst du gar nicht anders aus der Nähe sehen. Völlig unmöglich. So, das sind halt einfach, ne, also die sind ja irgendwo drüber. Jetzt so eine Band wie Helfenschell Burn, ja, ich meine, Molle rennt halt auch einfach mal über Rockhards. So, Also das ja, klar. ist halt so ein anderer, so eine andere Ebene. Mhm. So, und in Deutschland ist es halt auch so, naja, man sieht die Nasen alle 2 Jahre spätestens auf irgendeiner Bühne rumstehen. Mhm. Aber wenn du jetzt Fan in Chile bist, und ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr in Chile wart, ja, keine Ahnung, aber wenn Helmstedt-Birn einmal aller gibt es auch in so ein Land, wo ihr nur einmal wart?
Einmal waren wir in Indonesien bis jetzt oder Malaysia, irgend sowas.
Ja, so, ja. Guck mal, genau. Helmstedt-Birn kommt nach Indonesien. Also da musst du ja die Chance mal nutzen, die dann auch wirklich zu sehen, weil die kommen vermutlich nie wieder.
Ja, klar, aber gerade bei solchen Gelegenheiten, gut, ist auch wieder, wir spielen da jetzt nicht in der Arena mit 10.000 Leuten, ne, sondern es ist eine Menge von Leuten, wo du auch mal an Merch-Stand eine halbe Stunde gehen kannst, mit dem ein paar Fotos machen, da hast du auch nicht jeden abgefrühstückt.
Genau.
Aber,
genau.
Ja.
Und das ist der Punkt, wenn du an einer Stelle bist, wo du mit einer Limousine hinter die Bühne gefahren und danach wieder abgeholt wirst, um ins Fünf-Sterne-Hotel gefahren zu werden in der Gated Community und am nächsten Tag fliegst du mit einem Helikopter zum Flughafen und mit dem Flugzeug dann da weg. An dem Punkt, wo du gar keine Verbindung mehr zu allem hast, was drumherum passiert, dann ist das was anderes, finde ich. Also auch für den Fan, weil das ist kein normaler Mensch mehr, das ist halt so eine Kunstfigur. So, es gibt ja Leute, die bezahlen Geld dafür, dass sie sich mit irgendwelchen Maskottchen fotografieren lassen. So, also am Ende bist du ja nur ein Maskottchen für diese Marke, die feiern.
Ja, ist richtig. Ja, ich verstehe das schon, aber das ist dann natürlich aber auch ein Level von Celebrity, die machen ja gar keine solche Upgrades, ne? Also ich finde das halt schwachsinnig, wenn irgendwelche 500...
Gibt's das nicht bei Metallica?
Bei Metallica vielleicht, ja. Aber die sind auch nicht auf dem Level. Also da gibt's ja noch ein Schubfach drüber, ne? Wenn du jetzt von Taylor Swift redest oder sowas, ne? Ist irgendwie... Klar, also, mir hat mal ein Veranstalter in Südamerika, den ich ganz gut kenne, der hatte mal eine Morrissey-Tour organisiert und der meinte, der hat gesagt, they sealed him. Ne? Der war wirklich versiegelt. Der hat selbst als Hauptveranstalter hat er Morrissey nur auf der Bühne gesehen. Also, ne? Also selbst, obwohl der da wirklich jeden Tag bis ins kleinste Detail dort am Arbeiten war, in jeder Situation, nicht absolut nicht möglich, da irgendwie mal selbst von Handshake ranzukommen oder so. Gibt solche Leute.
Aber ist das dann noch erträglich für einen Menschen selbst? Weil dann siehst du ja immer nur dasselbe. Und du hast ja gar, du, also du lebst ja dann nur noch in so einem Flugzustand.
Gut, also es,
zwischen irgendwelchen.
Komisch, dass sich das so um Morrissey dreht, aber ich glaube, dass Morrissey auch wieder ein ganz gutes Beispiel dafür. Der vermittelt ja jetzt in den letzten Jahren nicht den Eindruck, dass er jetzt komplette Bodenhaftung hat, ne? Irgendwie. Also der kommt da in seiner Isolation schon einigermaßen auf abstruse Ideen und Aussagen, zumindest im Vergleich mit seiner früheren Biografie und Persönlichkeit. Es gibt ja Leute, die behaupten, jedes Mal, wenn Morrissey ein Interview gibt, da stirbt ein The Smiths-Song. Kann sein. Naja, egal.
Aber ich meine, unterschätze ich jetzt, wie groß diese Band war?
Es ist nicht im Sinne von Megastar, so wie Taylor Swift, Michael Jackson oder irgend so ein Zeug, aber es gibt ja so eine Riege von Stars, die eine ganz große, auch musikgeschichtliche Bedeutung und ganz, ganz weit in die Gesellschaft reinreichen. Also, keine Ahnung, Peter Gabriel, The Cure, solche Leute, Trent Reznor mittlerweile auch von Nine Inch Nails und so einer ist Morrissey auch. Also die wirklich auch Arenen und
aber
Riesen.
Trent Reznor ist ja auch im Bereich Filmmusik mittlerweile super populär und krass unterwegs, so, ne? Und die Smiths,
ja, absolut. Also so, der ist für mich die neuen Pink Floyd auf jeden Fall. Den Stellenwert wird er in der Musikgeschichte auf jeden Fall bekommen.
Ich meine, die Smiths hat man halt so irgendwo, ja, hat man so ein, zwei Songs auf irgendeiner Playlist, wenn man gerade mal wieder irgendwie suizidal drauf ist oder so oder nicht suizidal genug drauf ist, keine Ahnung. Aber
ja, ja.
Aber also wirklich? Hätte ich, also ich höre dieses Morrissey-Thema immer, wenn irgend so was Krasses passiert, und denke mir so, sind die jetzt eigentlich deswegen groß, weil der Typ so eine Flachzange ist? Oder also das quasi die Skandale das einfach so propellen?
Ja, er ist, das ist das Ding, er ist ja an sich keine Flachzange, ne? Da wurde ja immer gerade durch seinen emotionalen Zugang zu Kunst, ne, immer als sehr, 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 sehr authentisch und intellektuell wahrgenommen, ne? Deswegen spielt das für viele Leute eine ganz große Rolle. Das ist bei The Cure genauso, ne? Das sind Künstler, die dich in deinen verletzbarsten Momenten berühren, und das ist eben was ganz besonders Wertvolles, ne? Vorhin in meiner Liste, die ich aufzählte mit Peter Gabriel und so weiter, Pet Shop Boys zum Beispiel ist auch sowas, ne?
Wirklich,
kennt auch
ja
irgendwie jeder. Pop-Geschichte, klar. Haben eine Hardcore-Fangemeinde, aber auch eine ganz große, breit aufgestellte Gemeinde. Solche Künstler gibt's, ne? Das sind dann eben nicht die Jay-Z's oder Taylor Swift's oder Drake's oder so, ne? Sondern das ist ein anderes Level von Fame. Nachhaltiger.
Also ich finde schon,
bei den aktuelleren Künstlern,
Jay-Z oder so, hat schon ganz schön nachhaltigen Fame.
Ja, also keine Ahnung, hätte jetzt Taylor Swift gesagt, da glaube ich auch, dass das nachhaltig sein wird. Bei solchen Leuten wie Jay-Z kann ich mir nicht vorstellen, dass da in 20 Jahren noch jemand nach dem kräht.
Ja, aber der ist ja schon 25 Jahre OG. Also der Mann, der hat ja die ganze Industrie quasi da in diesem Rap-Bereich, Hip-Hop-Bereich mitbewegt in den letzten 25 Jahren.
Ja, aber wie gesagt, rein künstlerisch, ich glaube nicht, dass die Leute von dem so lange reden wie von Grandmaster Flash oder von Public Enemy oder irgend sowas. Oder Run DMC, bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Die Rolle spielt er nicht. Also vielleicht industriestrukturell, da habe ich nicht so eine Ahnung, aber rein künstlerisch nicht.
Ja, da bin ich aber auch der Falsche, um es einzuschätzen, muss ich sagen, was das Künstlerische angeht. Das ist nicht mein Genre.
Ist von mir auch nur eine völlige oberflächliche, ahnungslose Meinung, ne? Da hat vielleicht jemand, der Ahnung von Hip-Hop hat, eine ganz andere, fundiertere Meinung. Aber wir sind ja hier nicht für fundierte Meinung.
Ha!
Zumindest in Bezug auf solche Themen.
Ich dachte, das ist das, wodurch sich dieser Podcast auszeichnet, Mike.
Ah, naja. Du, wir sind überhaupt noch gar nicht richtig politisch geworden in dem Podcast hier. Wollen wir das so belassen und direkt zu deiner Hausaufgabe schreiten, oder?
Das ist jetzt eine gute Frage, Mike. Hast du denn ein Thema, das dir gerade unter den Nägeln brennt?
Also nicht mehr als sonst. Ich würde nur wieder meine Tiraden
wiederholen. Hast du noch ein paar Sprüche gegen Friedrich Merz auf der Brust, oder wie?
Nee, keine neuen.
Naja, ich meine, wenn man sich anguckt, ne, die AfD ist jetzt umfragetechnisch fast auf derselben Ebene wie die CDU. Cool, ne?
Er wollte sie halbieren, ne? Er wollte die AfD halbieren. Das klang so geil nach Conan der Barbar, weißt du? Ich stell mir da so einen mit so einem riesen Schwert vor, der jemanden halbiert. So als wirklich Akt, ne? Jemanden halbieren. Als tatsächlichen Akt, aber da kann man, glaube ich, festhalten, dass er das nicht geschafft hat. Und mit den SPD-Bundeskanzler-Vibes, die er jetzt schon aufbaut, bin ich mir nach wie vor nicht sicher, ob der zum Kanzler gewählt wird. Also die Option, die gibt's immer noch im Hintergrund, ne? Aber zum Glück für Merz ist die CDU in Umfragewerten im Tiefflug, weil da hat keiner von denen, die irgendwie ein Pöstchen oder ein Mandatchen ergattert haben in der CDU, ein Interesse an Neuwahlen. Mhm. Ne?
Sag mal, kann das vielleicht auch einen Zusammenhang mit den Frisuren geben? Also dass halt einfach die ganzen Rechtspopulisten, die haben ja alle irgendwelche wilden Haartollen, ja, und dann die auf der anderen Seite stehen, so ein Merz oder so ein Scholz, die haben halt einfach gar keine Frisur mehr. Vielleicht ist es einfach der kopfgewordene Zusammenbruch, der da den Leuten ein falsches Symbol gibt.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß, wieso gibt's diesen Zusammenhang? Ich bin gerade durchgegangen, keine Ahnung, Marine Le Pen ist ja auch ständig top frisiert, die Frau Geert Wilders.
Alice
Weidel auch gut frisiert, kann man viel über die sagen, aber gestylt ist sie.
Ich meine, Viktor Orban jetzt vielleicht nicht, aber der sieht grundsätzlich schon eher aus wie eine Kröte.
Ja, aber hat zumindest keine Glatze, ne? Selbst Berlusconi hat ja mit Haarverpflanzung dagegen gearbeitet, ja, ne?
Berlusconi hat die Grundlage geschaffen.
Erdogan hat für sein Alter auch noch einen Scheitel, muss man ehrlich sagen. Kupala.
Aber gut, der muss ja auch nicht nach Istanbul fliegen, um sich die Haare machen zu lassen, ne?
Kupala auch für das Alter. Nee, aber ich sag mal, andere Handwerksmeister in dem Alter, da ist schon mehr Krähennest oben auf dem Kopf, ne? Muss man ehrlich sagen.
Na, mein Vater hat auch noch volles Haar.
Ja, schön. Ach, schön. Schön. Aber ist ein interessanter Zusammenhang. Ist wirklich interessanter Zusammenhang. Krass, ne? Ja,
also sozusagen.
Der Haider damals auch hat eine tolle Frisur gehabt. Ja.
Die Lebendigkeit fehlt da, ne? Die Bankrotterklärung auf dem Haupt. Das ist.
Es strahlt mehr Vitalität aus, ne?
Ja, vielleicht sollte ich doch
nicht. Oder Boris Johnson, wenn ich den jetzt mal unter Populisten auch feilen darf, ne? Damals in Großbritannien. Da hat ja auch eine ikonische Frisur. Ja, krass. Also das flasht mich jetzt gerade ein bisschen. Da hängt das mit den Haaren zusammen. Da wage ich nicht zu fürchten, was von dir noch kommt mit deiner Matte.
Ja, halten wir mal noch ein bisschen durch.
Ja, halten wir mal noch ein bisschen durch.
Ich meine, jetzt muss das Pendel ja
erstmal. Trump spielt ja die Frisur eine große Rolle, ne?
Es gab ja mal so eine Phase, wo er sich, ich hatte mal ein Bild gesehen, wo er so seinen Southern Gentleman Arc hatte, ohne Orangetönung und mit normalgrauem nach hinten gegelten Haar. Junge, okay. Wie alt dieser Mann einfach ist. Und wie diese absurde Tönung und diese furchtbare Toupet-Whatever-Frisur das tatsächlich kaschiert. Egal wie hilarious das ist, was das ausmacht, das sind bestimmt 10 Jahre. Hm.
Krass.
Und ne? Wenn Joe Biden das einfach das gehabt hätte.
Ja, ich hatte neulich mal ein Bild gesehen, da hat jemand diese Hautfarbe, die du bei ihm um die Augen siehst, auf das komplette Gesicht gelegt. Das sah ultra krass aus. Ne? Das sah so wie ein blasser alter Mann sah das aus. Ne? Ist es wirklich so? Also dieses Hautfarbe Möhre ist schon bringt was. Also gerade so ein bisschen im Populismus.
Auf der anderen Seite habe ich mal ein Bild gesehen, wo jemand Friedrich Merz einfach lange Haare gegeben hat. Und da dachte ich so, schon eine ganz andere Erscheinung. Also macht viel mehr her.
Ist das so? Ja. Okay. Na gut, jetzt hat er ja diesen Montgomery Burns-Style irgendwie, ne? Also ich glaube, dieses Nosferatu-mäßige, das geht da schon ein bisschen weg, wenn man da. Mir hat Gregor Gysi mal erzählt, dass er eine Matte hatte und viel AC/DC gehört hat früher. Kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, ne?
Naja, weiß ich halt. Ich weiß nicht, wie das war, als er jung war, AC/DC zu hören. Jetzt ist es halt, alte Männer hören AC/DC, er ist ein alter Mann, ja, macht Sinn. So, I don't know. Sind halt auch nur normale Menschen, ja.
Naja, klar.
Aber soll ich dir mal was von einer sehr unnormalen Seeschlacht berichten?
Ja, erzähl mir mal bitte.
Also ich habe mich jetzt wirklich zusammengerissen. Ich habe, ne, weil die Aufgabe ist ja, das in unter 10 Minuten zu erzählen.
Ja, wir waren aber am Ende so verblieben, dass das jeder nach seiner Fasson machen muss. Und ich glaube, du hast schon ganz gutes Gespür dafür, wie es unterhaltsam ist und wie nicht.
Ich habe jetzt versucht, das zu kürzen tatsächlich.
Na cool, na dann, ab dafür.
Ja, genau. Also, wir reisen heute sehr weit in die Vergangenheit zurück. Ja. Und zwar ins Jahr 480 vor Christus. Und zwar in die Ägäis.
Worum geht's genau? Sag nochmal.
Die Seeschlacht von Salamis. Ja, also da ging es nicht um Wurstwarenerzeugnisse, sondern tatsächlich um das Zerschmettern einer Weltmacht.
Ja.
An den Grenzen Europas. Ja, keine Zusammenhänge zur heutigen Zeit.
Ja.
Weil heute wird ja nichts zerschmettert. Aber es ist auch keine Weltmacht, von daher. Egal. So, genau. tatsächlich kann man sagen, dass das Fundament unserer westlichen Welt durch diese Seeschlacht entscheidend beeinflusst worden ist. Ja. Also, man stelle sich vor, auf der einen Seite haben wir natürlich das riesige Persische Reich. Wirklich größte Supermacht der Zeit. hat weite Teile Asiens zu dem Zeitpunkt erobert und giert jetzt nach Westen. Ja, und schaut dann natürlich zuallererst auf den kleinen unabhängigen, auf die kleinen unabhängigen griechischen Stadtstaaten, ja, die völlig wehrlos wie die europäischen Staaten in ihrem sinnlosen Staatenbund sich befinden und keine Zusammenhänge.
Also quasi das Baltikum seiner Zeit sozusagen.
Ja, wobei ich glaube, die waren schon ein bisschen patenter als das Baltikum. Waren ja schon starke Staaten. Also das kann man jetzt nicht vergleichen, glaube ich. Es geht um Xerxes den Ersten, Nachfolger von Darius, der schon mal versuchte, Griechenland zu erobern. Und deswegen hatte der so einen ganz persönlichen Grund, aber halt auch diesen imperialen Drang, jetzt endlich Griechenland zu knacken. Also zum einen Rache für frühere Niederlagen und natürlich die Erweiterung des Imperiums. Er wollte Griechenland endgültig unterwerfen und mobilisierte dafür seine Armee und seine Flotte. Und diese Flotte, die war groß. Wie groß, das ist in dieser Zeit immer sehr schwierig einzuschätzen, weil Zahlen, die sind meistens um das Vielfache überzogen. Sagen wir so, die persische Übermacht war erdrückend.
Ja.
Auf der anderen Seite standen die Griechen, ja, bekannt für ihre Kultur, Philosophie, aber eben auch für ihre Zwistigkeiten untereinander. Diese existenzielle Bedrohung vom Feind aus dem Osten hat dann aber dazu geführt, dass sie sich endlich mal zusammen... Keine Zusammenhänge zu heute. sie schafften es tatsächlich, sich zusammenzuraufen. Teilweise, sie bildeten die hellenische Allianz. Wobei nicht alle dabei waren. Manche blieben dann neutral. Manche waren sogar auf Seiten der Perser. Ja, nicht die Serben wie heute. Die Perser marschierten los, ne, zu Land eben, zu See fuhren sie los, logischerweise. Und die Griechen versuchten sie verzweifelt aufzuhalten. Wir alle kennen natürlich die Geschichte der Schlacht bei den Thermopylen. Ja, König Leonidas von Sparta, seine Handvoll Krieger, 3 Tage lang gegen die gigantische Übermacht von Millionen von Kriegen. War nicht ganz so krass, aber war schon ein ziemlich...
Stichwort 300.
Stichwort 300. Es gibt ja 2 Filme, die da produziert worden sind. Es gibt einmal diesen bekannten 300 und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wie der heißt, 301, also diese, die Nachfolge, die quasi um die Seeschlacht von Salamis sich dreht, die wirklich, also ist wirklich schlechter Film, leider. Jedenfalls, dieser Kampf da bei den Thermopylen war heroisch, Symbol für Mut, Opferbereitschaft, aber am Ende war es eine Niederlage. Und die Perser hatten den Weg frei Richtung Mittelgriechenland. Auf der anderen Seite gab es eben dann die ersten Scharmützel mit der beiden Flotten vor Artemision. Die gingen unentschieden aus. Was ja schon mal ein krasses Zeichen ist, was bedeutet, dass die griechische Flotte ziemlich abwehrbereit ist. Was man dazu auch sagen muss, die griechischen Stadtstaaten hatten alle so ein bisschen unterschiedliche Fokuspunkte. Manche waren tatsächlich eher auf See stark, manche waren eher so Landkräfte. Also die hatten da durchaus wirklich fähige Kommandanten und sehr gute Schiffe. Genau, also die Perser erlitten auch da Verluste, so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was dann kommen sollte. Nach der Niederlage bei den Thermopylen zogen sich die griechischen Schiffe aber erstmal zurück, weil ja die Verteidigungslinie, die sie da hatten, durchbrochen war. Und dann, ne, der Schock wurde noch tiefer, die Perser marschierten halt weiter. Athen wurde evakuiert und eingenommen und geplündert. Also das Herzstück der attischen Macht in Schutt und Asche gelegt sozusagen. Ne? Schwerer Schlag für die Moral, könnte jetzt sagen, gut, das Kampf ist eigentlich vorbei. Was dadurch, dass es ja verschiedene Zentren in diesem attischen Bund gab, noch nicht ganz so katastrophal war, wie man sich das jetzt vorstellen mag, wenn Griechenland heute, sagen wir, Athen verlieren würde. Ja, aber vielleicht war das in dem Moment eben genau der Weckruf, den man gebraucht hat, um alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf die Flotte. es gab da so einen Spruch vom Orakel von Delphi.
Hohe Priesterin Pythia dort übrigens.
Dieses Orakel orakelte, eine hölzerne übrigens. Mauer würde sie retten. Ja, und der geniale Themistokles, der deutet das so, das sind keine Holzzäune, die meint. Nein, das sind Schiffe. Haha, also ist sozusagen ne, die Holzmauer, die sie jetzt ziehen müssen, die Mauer auf See. Die persische Strategie war mit schierer Masse überrollen, Griechenland in einem Rutsch erobern. Und dafür musste eben auch die griechische Flotte weg. Und wenn die griechische Flotte weg war, gab es auch keine Unterstützung für die Landtruppen, keine Fluchtmöglichkeit. Und dementsprechend ganz klar Flotte ausschalten. Das Problem war für die Perser, dass natürlich Griechenland auch eine sehr spezielle Geografie hat. Und die würde ihnen mehr oder weniger dann zum Verhängnis werden. Die griechische Flotte sammelte sich nach dem Fall Athens dann bei der Insel Salamis. So, und jetzt wurde es dann richtig spannend unter den griechischen Kommandeuren, weil jetzt die Frage war, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja, gab es Debatten. Die Peloponneser sagten, wir ziehen uns zurück, verteidigen die Landenge von Korinth, ja, um unsere Heimat zu schützen. Was verständlich ist. Aber Themistokles, der Athener war und dementsprechend seine Heimat ja eh schon verloren hat, der hat gesagt, nein, hier wird gekämpft, weil hier ist eine Meerenge und hier schlagen wir zu. Und das liegt auf der Hand, weil natürlich in so einer Meerenge diese zahlenmäßige Überlegenheit der Perser ausgeglichen werden würde. Ja, also die würden sich mit ihren Schiffen in so einem engen Gewässer selbst im Weg stehen. Jetzt ist, kommt noch dazu, dass die Griechen mit ihren Triremen, rein was die Wendigkeit angeht, da den Persern im Vorteil waren gegenüber.
Trirem ist ein Schiffstyp, oder was ist das?
Genau, das sind Ruderschiffe sozusagen, mit Rammsporn.
Ah ja.
Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, auf die Technologie. Das, also wie gesagt, ne, die einen wollten jetzt lieber ihre eigene Heimat schützen und hatten dann einen Plan und Themistokles hat sich am Ende trotzdem durchgesetzt. Warum? Weil er einfach gesagt hat, naja, die meisten Schiffe, die jetzt hier verteut liegen, das sind halt Athener-Schiffe. Wenn ihr was anderes machen wollt, dann schützt eure Scheißheimat halt allein. Dann verpissen wir uns. Dementsprechend mitgehangen, mitgefangen sind die anderen dann geblieben, weil ansonsten hätten sie sich sozusagen gleich ergeben können. Und dann nutzte man noch eine List. Themistokles schickte einen Boten zu Xerxes mit einer vertrauenswürdigen Botschaft ungefähr so: O großer König, die Griechen sind zerstritten, sie wollen fliehen. Blockiere schnell die Meerenge, dann hast du sie sicher und ein leichter Sieg ist dein. Ja, im übertragenen Sinne. Und da hatte Xerxes natürlich richtig Bock drauf und fiel da direkt drauf rein. Und also er hielt vorher noch einen Kriegsrat ab. Ja, es ist jetzt nicht so, dass er nicht Berater hatte, die ihm gesagt haben, das ist eine richtig dumme Idee.
Ja gut, aber die Botschaft ist ja sozusagen authentisch, ne? Die sind zerstritten. Wer immer da jetzt auch mir was Gutes tun will, das ist ja nicht, soll man sagen, in solchen Situationen nicht ungewöhnlich, dass da irgendwelche Verräter da den entscheidenden Tipp geben, ne?
Na, ist ja laut Legende bei den Thermopylen ja auch so gewesen. Ja, aber also wie gesagt, es gab ja auch Leute, die ein bisschen Verstand hatten, so strategisch gesehen, in diesem Flottenkommando, beispielsweise Artemisia von Karien. Ja, die Befehlshaberin der persischen Flotte. Und die hat das mit der Meerenge gesehen und Xerxes davon abgeraten. Aber naja, ist halt eine Befehlshaberin gewesen, als ob der Großkönig da auf sie hört. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Trireme. Ne? Also du kamst mir jetzt einen Absatz zuvor. Hm. So eine Trireme, muss man sich vorstellen, ist halt im Grunde ein Korpus aus Holz mit 170 Ruderern in drei Reihen.
Hm.
So, mit ich glaube, zwei Decks haben die. Die haben auch noch ein Segel, aber vor allen Dingen in diesen engen Gewässern machen natürlich die Ruder so ein Teil vom Speed aus. Vor allen Dingen für die Manövrierbarkeit, ne? Du bist halt nicht abhängig vom Wind, was halt super Vorteil hat. So, und diese Waffe ist eben dieser Rammsporn, den sie haben. Der ist aus Bronze und der liegt unterhalb der Wasserlinie der feindlichen Schiffe. So, und die Griechen und vor allen Dingen die Athener, die waren Meister im Rammen und im Entern. So.
Das ist heute auch noch im Straßenverkehr von Athen so. Kann ich bestätigen.
So, und die Perser, die sind jetzt nun weltreich, ja, die haben zusammengewürfelte Truppen, alles Mögliche an Material. Schicken dahin, was es gibt. Ägyptisches Material, zypriotisches Material, phönizisches Material, alles Mögliche an Schiffen. Die sind sicherlich auch gut gewesen, ja, aber die waren nicht homogen. Also die Griechen haben sozusagen eine Eliteflotte mit einem vergleichbaren Typ, der eine Strategie fährt. Und der Rest ist halt so, wir schicken drauf, was wir haben. Zumal man sagen muss, ja, diese Ruderschiffe waren eben für diese Zwischeninsel-Dinge gebaut. Und diese phönizischen und ägyptischen Schiffe sind halt für die offene See gebaut. Und es sollte so kommen, wie es kommen sollte am Tag der Schlacht, also in der Meerenge zwischen Salamis und dem Festland bei Piräus, wo sich Xerxes extra einen Thron aufstellen ließ auf dem Berg Aigaleos, um das Spektakel zu begutachten, ne, seinen kommenden glorreichen Sieg, kommt die griechische Flotte so um die 370 Schiffe, beziehungsweise die ist in dieser Meerenge, vermutlich in zwei Reihen. Und dann kommen die Perser mit 600, vielleicht 800, vielleicht noch mehr Schiffen. Ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Die fahren in die Meerenge rein. Denken, die fangen jetzt die fliehenden Griechen ab. Ja, und dann bricht das Chaos aus. Ne? In der Enge löst sich die Formation der Perser auf, weil sich die großen Schiffe gegenseitig behindern. Die Griechen täuschen erst ihren Rückzug an, um dann plötzlich zu wenden und in die desorganisierte persische Flotte hineinzufahren. Ja, die Athener am linken Flügel machen dann den Anfang und wie Raubfische, wird das beschrieben, schießen die da in die persischen Reihen rein und lassen die Rümpfe zersplittern, Enter kämpfe Mann gegen Mann auf den Decks. Und dementsprechend, weil sie ja auch zurückrudern können, also es geht ja nicht nur vorwärts, sie können ja auch rückwärts rudern. Das heißt, du rammst ein Schiff, ruderst zurück und der Kahn sinkt. Na, also du musst halt einmal treffen und dann war's das.
Und, ist aber und das trotzdem ist halt krass, gerade, das muss doch wirklich wie so Zeitlupe ausgesehen haben, oder? Also das ist ja jetzt nicht hier, dass da jemand mit dem Außenbordmotor sondern das ist ja wirklich und dann nochmal, warum du siehst es, du siehst, dass
das Unheil auf dich zukommt,
in Zeitlupe, Alter, stell dir das mal vor, also ich glaube, das, oh, krass.
Ja, und am Ende ist es ja dann trotzdem, ne, wenn es nicht nur dieses Rammen und Versenken ist, ist es ja trotzdem so ein Kampf Mann gegen Mann, ja, wenn die dann entern und da rüberspringen, das muss man ja auch sagen, also klar, du kannst da einiges versenken, aber auch die Männer auf Deck spielen ja eine Rolle und wenn du 800 Schiffe hast, hast du halt auch mehr Männer eigentlich dabei. So, dementsprechend musst du da möglichst viel versenken und Männer ertrinken lassen. So, jetzt kommt noch das typische Problem dazu, weswegen dann solche Schlachten auch verloren gehen. Der Admiral der Perser, Admiral Ariabignes, der fiel relativ früh, was dann zusätzlich dann für Verwirrung und Desorganisation geführt hat. Aber es gab ja noch die Artemisia, die sich in diesem Getümmel sehr hervortat. gibt's eine Szene, die beschrieben wurde, wurde sie von einem athenischen Schiff verfolgt, rammt dann kurzerhand einfach ein anderes persisches Schiff, weswegen das verfolgende griechische Schiff sich dachte, aha, das ist also ein Überläufer oder eine Verbündete, weswegen sie dann von dem Griechen nicht mehr weiterverfolgt wurde und sie dann quasi dem Untergang entkommen konnte. So, ein Keil der griechischen Schiffe durchbrach dann die persische Linie und die Korinther, die ja diese Hasenfüße waren, die sich lieber irgendwie um ihre eigene Heimat kümmern wollten, die schafften dann, die ägyptischen Schiffe abzufangen, die versuchten, die Griechen zu umzingeln. So, also ich versuche das, wie gesagt, jetzt irgendwie so diesen Ablauf so zusammenzufassen, dass es irgendwie verständlich ist, ne? Also du hast quasi diese Front, die Griechen stoßen rein, Chaos bricht aus, das fasert so ein bisschen auf, dann gibt es einen Umfassungsversuch von den ägyptischen Schiffen, die von den Korinthern abgefangen worden sind und währenddessen stoßen die Griechen in der Mitte immer weiter vor. Am Ende dieses langblutigen Tages stand das Ergebnis fest, es war ein überwältigender Sieg für die Griechen. Die hatten vielleicht 200 bis 300 persische Schiffe versenkt oder erobert.
Krass.
Und selber nur 40 Schiffe verloren. Ja, zigtausende persische Soldaten und Seeleute, die damals halt auch zum Großteil auch Nichtschwimmer waren, die ertranken im Meer. Und die demolierten Reste dieser Flotte zogen sich demoralisiert zurück. Und als kleines Sahnehäubchen obendrauf führte der athenische General Aristides noch einen Trupp auf die kleine Insel Psytaleia direkt in der Meerenge und machte die dort stationierte persische Garnison nieder. So kann man ja auch noch mitnehmen.
Naja.
So, was machte diesen Sieg jetzt möglich? Zum einen Themistokles Geniestreich, die Perser in die Falle zu locken. Das war der absolute Wendepunkt. Auf der anderen Seite aber eben auch der Mut, vermutlich auch die Verzweiflung und das Können der griechischen Seeleute, die ihre wendigen Schiffe halt perfekt in dieser Situation beherrscht haben und eben, naja, eben auch quasi ihre Freiheit verteidigten. Auf der anderen Seite hast du halt Truppen, die dort kämpfen, weil sie kämpfen müssen. Na, und eben diese Geografie, die sie da ausgenutzt haben. Und das Allerbeste daran ist, Xerxes musste das auf seinem Scheißdrohnen alles mit beobachten.
Ja, da hätte man gerne mal eine Live-Kamera gehabt, auf jeden Fall.
Nee, also er bekam wohl wirklich Panik, weil was, wenn die Griechen jetzt zum Hellespont segeln und seine Brücken zerstören, seinen Rückweg nach Asien abschneiden? Weil was er wirklich nicht wollte, war in Europa festsitzen. Also traf er eine folgenschwere Entscheidung. Er zog sich mit einem Großteil seiner Armee zurück nach Asien. Sein General Mardonius ließ er mit einer kleinen Streitmacht zurück, um den Job irgendwie noch zu erledigen. Aber der Schwung war raus bei der persischen Invasion. Und deswegen kann man sagen, Salamis war wirklich der Wendepunkt, um die persische Offensive aufzuhalten. Damit konnte jetzt eigentlich die Gegenoffensive der Griechen beginnen. Und die Moral der Griechen war jetzt auch bombastisch. Sie konnten sogar für den Winter in ihr zerstörtes Athen zurückkehren. Und dieser Sieg sicherte nicht nur die Unabhängigkeit der griechischen Stadtstaaten, er ermöglichte auch die weitere kulturelle Blüte. Viele sagen, ne, dass es ohne Salamis kein klassisches Griechenland gegeben hätte. Und dementsprechend eben auch sehr vieles nicht, was wir als Grundlage für die westliche Zivilisation bezeichnen. Und damit ist eben auch der Grundstein gelegt worden für den Aufstieg Athens zur damaligen Seemacht Nummer 1. Wurde der Delische Seebund gegründet und es kam dann zum goldenen Zeitalter im Anschluss. Genau. Also der Krieg war damit nicht vorbei. Es gab dann im folgenden Jahr noch die Siege bei Plataiai, an Land und bei Mykale zur See. Und das war's dann endgültig für die persischen Reste in Griechenland.
Krass.
Genau.
Krass, ja, vielen, vielen Dank dafür. Also ich bin beeindruckt davon, weil ich habe zu dem Thema immer mal so quer gelesen und so, und eine der Informationen ist immer, dass man über den Schlachtverlauf und die Taktiken und so gar nicht so genau Bescheid weiß. Deshalb bin ich jetzt sehr beeindruckt, wie detailliert du das beschreiben konntest. Finde ich krass.
Naja, grob.
Also, ja, grob, klar. Also ist jetzt nicht so wie die keine Ahnung, die Schlacht im Bogen von Kursk im Zweiten Weltkrieg oder so, so detailliert beschreibbar. Aber mich hat das halt auch, das Thema, so besonders interessiert, weil es halt wirklich so ein kleiner Moment in der Geschichte ist, der wahrscheinlich so viel beeinflusst hat. Ne? Überleg dir mal, also ohne die Blüte der griechischen Kultur, die das noch weiter ermöglicht hat, kein Einfluss auf die römische Kultur, ohne diese ganze, was man heute als die klassische Antike bezeichnet, keine Renaissance, ne, als Rückbesinnung darauf. Das ist schon krass, wenn man das mal so ein bisschen weiterspinnt. Vielleicht, man kann es ja auch dahin weiterspinnen, vielleicht hätten ja die Perser noch viel mehr Wissenschaft und Zivilisation viel, viel eher nach in dunkelste Winkel, gerade Germaniens und so gebracht, kann man ja auch sagen. Das waren ja jetzt keine, von wissenschaftlichen Stand gesehen, keine Barbaren oder so, ne? Ganz im Gegenteil. Hochspannende Frage.
Also das ist halt dieser Punkt, war es jetzt besser, war es jetzt schlecht, das war auf jeden Fall anders danach.
Ja, ja.
Es würde sicherlich sehr anders aussehen, das kann man, glaube ich, sagen.
Ja, krass. Ja, vielen Dank dafür.
Spannend, dass es halt wirklich einfach sehr viel geändert hätte.
Also ja. zum heutigen Zeitverlauf hin, ja, finde ich gut. Wie ist denn dein Zeitplan, mein Guter? Ich hätte noch einen Kundenservice für dich. Ich weiß nicht,
Schaffst du es in exakt 18 Minuten fertig zu sein? Weil ich habe um 11 den nächsten Termin.
Du, ich bin mir nicht ganz sicher.
Weil ansonsten, dann muss es auch nicht sein.
Soll ich dann mach mal wieder ein Humpeln? Mache ich zum nächsten Podcast einen Kundenservice und eine...
Nee, dann heben wir uns die Hausaufgabe einfach auf.
Machen wir es so. Mach ich einen Kundenservice dann beim nächsten Mal. Okay. Weil ich habe jemanden wirklich.
Würde ich sagen, oder?
Relativ coolen, das möchte ich jetzt hier nicht so.
Einen coolen Sportler, hä?
Nee. Diesmal nicht. Keine Angst. Wobei ich auch von einigen als Feedback bekommen habe, dass ich ruhig weiter Sportler machen soll. Das wäre sehr cool. So, deine Meinung wurde zumindest mir nicht gespiegelt. Also. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Keine Ahnung.
Ja, es gibt ja aber auch coole Sportler, die ansonsten coole Sachen erlebt haben, außer Sport.
Ja, natürlich, klar. Also das ist ja immer das, jetzt bei einem, keine Ahnung, wie Alexander Karelin, den Ringer, den ich mal vorgestellt habe, da ist halt dieses Sportliche absolut beeindruckend. Aber bei Matti Nykänen ist es halt die Mischung zum Beispiel, ne? Dieser Absturz, das stimmt. Das ist schon immer krass, wenn Leute so auf zwei Gebieten, ne? Wie Hedi Lamarr, die ich mal vorgestellt habe, die im Prinzip die Grundlagen für unser heutiges WLAN entwickelt hat und die damals schönste Frau der Welt war, laut Filmwerbung. Das ist schon so für einzelne Leistungen bekannt zu sein, ist manchmal auch schon eine Bürde für Menschen, ne? Also so diese.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dein Zenit erreichst und weißt, du kannst eigentlich nicht mehr erreichen als das.
Ja, das stimmt. Also gerade, das ist ja das, wo zum Beispiel Matti Nykänen dran kaputt gegangen ist. Ne? Das war der genialste Skispringer seiner Zeit, wahrscheinlich aller Zeiten, aber mehr konnte er eben auch nicht. Ne? Da war jetzt nicht noch ein besonders empathischer Mensch oder ein sehr, sehr guter Unternehmer, der dann noch ein anderes Leben sich aufbauen konnte. Ne? Wie keine Ahnung, Günter Netzer zum Beispiel, den kennst du nicht, einer der bekanntesten bundesdeutschen Fußballer, der ein Top...
Ich kenne Günter Netzer schon, aber nur aus dem Fernsehen.
Ja, okay, vom klar. Sport. Sorry, ich dachte da, Entschuldigung, da kennst du Günter Netzer, aber der war natürlich ein genialer Sportler und ein super Unternehmer zum Beispiel. Ne? Also solche Leute fallen da nicht in ein Loch. Das ist schon immer so diese Doppel... Ja, doppel- oder dreifach- oder vierfach gibt ja auch Leute, die muss man da ja wirklich als Hans Dampf in allen Gassen bezeichnen. Übrigens, ich habe heute gehört, Elon Musk will Schluss machen bei Trump. Stimmt das?
Tja, das sind zumindest Gerüchte. Also ich glaube, was da dahinter steckt, ist, dass es nicht geschafft hat, diese Wahl des Richterpostens für die republikanische Seite zu entscheiden, obwohl er da Millionen reingepumpt hat und jetzt dementsprechend so ein bisschen als Trottel dasteht und
jetzt steht er als Trottel da.
Nein, also vorher stand er ja zumindest als Trottel da, der Wahlen gewinnen konnte mit dem Geld, das da reingeflossen ist. Und jetzt steht er halt nur noch als Trottel da und ist ja auch, also dass Trump das nicht Ewigkeit mitmachen wird als Alpha der Alpha-Mails, ist klar. Aber das, also ich meine, wer hat noch was zu gewinnen, an welchem Punkt? Und ich glaube, der Punkt, dass Musk was zu gewinnen hat, der schwindet so langsam.
Naja, also ich glaube, er wollte halt einfach Rache nehmen, auch an vielen, also gerade an Aufsichtsbehörden und sowas, ne? Die sind ihm ja schon immer seit Jahren ein Dorn im Auge gewesen, wenn man da so immer so sein Gequatsche gehört hat. Und dass der da jetzt durch die Landschaft läuft und das wegrationalisiert, was ihn eigentlich kontrollieren soll und seine Tech-Freunde, das ist schon beängstigend, ne? Und wenn er das erledigt hat, dann ist eigentlich das, wofür er bezahlt hat, ist der Deal done, ne? Warum braucht den dann?
Ach, meinst du, er ist dann schon fertig?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, aber ich glaube, das ist das, was eigentlich, und wenn dann jetzt, wie du sagst, so eine Niederlage wie mit diesen Richterposten und so weiter, das ist ja auch nicht das, worauf Trump steht, ne? Da steht ja auf Erfolg und nicht auf Misserfolg irgendwie, ne?
Genau.
Deswegen, genau. Also so Loser, also in seiner Umgebung, das geht gar nicht.
Also ich glaube, deswegen ist das gestern dann auch so ein bisschen oder vorgestern so ein bisschen rumgegangen, das Thema.
Krass.
Also Ewigkeiten wird es nicht mehr dauern, da bin ich auch überzeugt.
Naja, ich hatte es nur heute Morgen im Radio irgendwie gehört und das fand ich schon, war dann sogar ein bisschen eher, als man dachte, dass da solche Erosionserscheinungen auftreten. Finde ich wirklich krass. Weil ich mich immer noch frage, diese Hinauszögertaktik von Putin, was bringt Trump dazu, sich das auszuhalten, sich das gefallen zu lassen? Ich meine, alle um ihn drumherum wissen und sagen, das ist Verzögerungstaktik, der ist doch nicht so dumm, dass er das nicht merkt. Was bringt ihn dazu, dass...
Also ich glaube, Trump hat Trump nicht letztens gesagt, also wenn Putin das jetzt torpediert und wenn klar ist, dass es von Putin kommt, dann würde Russland auch mit Zöllen überziehen. Also hat er da nicht sogar mal was Kritisches gesagt?
Ja, da hat er so in Trump-Manier, glaube ich, bei irgendeiner Journalistin oder Journalisten angerufen und hat das so ins Telefonhörer reingerotzt, so als Statement. Und dann aber wohl am gleichen Tag in der Air Force One bei einem Interview, da klang das schon wieder ein bisschen versöhnlicher in Richtung Russland. Also so richtig so dieses I'm pissed off, das wird ihm sehr, sehr leid tun, er wird sehr, sehr große Probleme bekommen und blaberababer, das war dann schon im Laufe des Halbtages wieder halbwegs zurückgenommen, ne? Also ich frage mich ständig, was der Putin gegen Trump in der Hand hat. Ich habe keine Ahnung, also das könnte doch nicht nur wirtschaftliche Interessen sein. Das muss auch irgendwas sein, was mit seiner persönlichen Eitelkeit zusammenhängt.
Aber kann es nicht wirklich einfach sein, dass der den cool findet?
Dass der den persönlich cool findet, glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn Trump sich Leute zum Golfen einladen dürfte, dann würden solche wie Orban und Putin ganz oben auf der Einladungsliste stehen. Auf sowas steht der. Naja, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass das... Es gibt, glaube ich, in Trumps emotionalen Besteckkasten nichts, was über dieses Coolfinden hinausgeht. Also der hat in einer... Für mich hat das so eine Ausstrahlung, als ob er in einer pathologischen Art und Weise nicht in der Lage ist, Freundschaft zu empfinden und zu pflegen. Irgendwie. Ne? Also... Das, aber kann ich auch völlig falsch liegen, keine Ahnung. Vielleicht ist er ja ein liebender Familienvater in Wirklichkeit, ich weiß es nicht.
Naja, also der Apprentice, also wenn das ein bisschen mit der Realität zusammenhängt, dann hat man da, glaube ich, ganz guten Eindruck von ihm als Mensch bekommen. So. Na, er hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass er sich selbst dort auch hingebracht hat, zu diesem Widerling zu werden. Ne? Also.
Ja, klar, aber gut.
Ein bisschen Selbstoptimierung.
Ja, vor allem in der Hautfarbe. Vor allem in der Hautfarbe. Vielleicht lässt er sich auch noch einen Schnauzer wachsen, wer weiß. Wer weiß.
Das wäre eine wilde Kombination auf jeden Fall.
Aber nochmal.
Sieht er ja fast aus wie so ein Kartellboss.
Was ich nochmal fragen wollte, als wir darüber geredet haben, zurück zu deiner Fischvergiftung. Du schienst da eine gewisse Routine zu haben mit Fischvergiftung.
Du meinst, als ich dir, wann habe ich dir geschrieben? Nee, ich habe ein paar Nachrichten schon 4 Uhr früh losgeschickt, so an die Leute, die ich an dem Tag nicht treffen konnte und mit denen keine Telefonate stattfinden konnten, weil ich schon wusste, der Tag ist komplett verloren. Mhm. Ja, Fischvergiftung. Wer das noch nicht hatte, das ist ein wirklich beängstigender Zustand, wo du die komplette Kontrolle über deinen Körper verlierst und jederzeit alles aus dir rauskommen kann in jeder Richtung. kommen kann und wird.
Also quasi überall außer aus den Ohren.
Ja.
Nicht schön, aber wenn du schon öfter Fisch lernst du nicht daraus? Also ich hoffe, du gehst da nicht ständig ins gleiche Restaurant und hast dein Lieblingsessen, was so 50-50 ist, weißt du?
Das erste Mal war Running Sushi. So, und ich dachte mir, okay, Alex, mach einfach nie wieder Running Sushi. So, und manchmal ist es einfach so, wenn ich keine Zeit habe, bestelle ich mir einfach Sushi und dann esse ich das halt nebenbei und arbeite. So, weil es geht halt, das belastet nicht, weil es halt relativ leichtes Essen ist. Und
ist trotzdem eine vollwertige Mahlzeit mit allem, ja. Ja.
Und da hast du keinen Leistungsabfall bei der Arbeit. So. Und ich bilde mir ein, dass ich bei einem Stück so beim Kauen gemerkt habe, dass da die Konsistenz nicht ganz so war, wie sie war. Ich habe es realisiert in dem Moment, habe mir aber nichts Böses dabei gedacht und normalerweise bin ich durch das erste Mal, wo ich mich vergiftet habe, schon darauf gebrandet, sobald ich irgendwas merke, was nicht stimmt, geh kotzen. Geh einfach kotzen, weil das ist es nicht wert. Dann lieber hast du einmal Sushi umsonst rausgekotzt. Das, was da passiert, ist es nicht wert. Und dieses Mal habe ich es nicht gemacht und habe es sofort bereut.
Das ist auch nicht lustig, ne?
So
also jetzt so rein.
Fünf Stunden später, alle Schleusen auf, der Körper wirft alles von sich, weil im Grunde, es ist ja auch wirklich ernst. Also du musst das so schnell wie möglich wieder loswerden, weil es ja wirklich gefährlich ist. Ja, und gibt es halt bakterielle und virale irgendwie. Und die bakteriellen sind jetzt nicht so wild, weil nach 2 Tagen ist alles wieder gut. Also ich kämpfe immer noch so ein bisschen damit, wieder auf meinen Stoffwechsel und Nährstoffhaushalt zu kommen. Also ich bin immer noch ein bisschen lediert. Gestern war es so verkatert sein. Den Tag davor lag ich noch komplett flach. Und wie gesagt, der Tag davor, da war ich.
Ne? Also, oh, scheiße. Ja gut, klar, da musste dann mal
so ein Rohr.
Ja, musste mal was dann für die Elektrolyte oder so. Klar, da haben die dann im Umkreis von Halle eine extra Kläranlage eingeschaltet, deinetwegen wahrscheinlich. Ja, mach das Parabelritter Fischvergiftungsbecken bitte auf, da kommt jetzt ein bisschen was rein.
Das war dann nur noch Kamillentee, Mike.
Ach, ekelhaft. Nee, also da bin ich nun überhaupt nicht neidisch drauf. Aber weil so Fischvergiftung, das ist ja wirklich bei manchen auch dann lebensgefährlich, ne? Also gerade bei älteren Leutchen oder so. Das ist ja mindestens Level Salmonellenvergiftung.
Ja, Dehydration ist halt auch so ein Thema, ne?
Naja, das meine ich ja. Deshalb Elektrolythaushalt, da gibt's extra so Drinks.
Elotrans, ich kann es dir an der Stelle nur noch mal sagen, Elotrans kenne ich normalerweise nur vom Saufen. Aber wenn du es mal wirklich brauchst, ganz ehrlich, ist es wirklich gutes Zeug. Das ist, wenn du es drin behalten kannst, das ist...
Bezahlte Werbepartnerschaft, Elotrans, wenn du es drin
Leider
behalten
nicht.
Kannst.
Leider nicht, das wäre mal ein Produkt, das würde ich wirklich unterstützen. Das hat mir schon in vielen Lebenslagen geholfen. Und da ich jetzt ja nicht mehr... Ich dachte mir so, ne, dieses letzte Päckchen, das du noch hast und einfach nicht mehr brauchst, weil du nicht mehr trinkst, gut, dass du es noch hast.
Sehr schön, sehr schön. Na gut, mein Guter, dann entlasse ich dich mal
Gutes
in deine
für den Podcast,
termingefüllte Restwoche. Ich werde mich jetzt auch wieder meinen Promo-Aktivitäten widmen und dann sprechen wir uns hoffentlich nächste Woche ohne Fischvergiftung und Rotznase.
Ich hoffe, dass keiner von uns bis dahin irgendwie wieder irgendwas hat.
Ja. Alles klar. Ich
ein bisschen an mein Buch weiter.
Alles klar, mein Guter, mach's gut. Da erzählst du mir das nächste Mal auch wieder drüber, okay?
Mach ich.
Tschüss. Aber wir sind ja hier nicht für fundierte Meinung.